Ich freue mich, jedes zu sehen heute Abend. Und wir wollen viel erwarten von unserem Herr. Bitte nicht von mir, aber von unserem Herr Jesus. Jawohl, es geht um das, was wir im Moment erleben. In der Endzeit. Und es ist so wunderbar, dass wir einen Vater und einen Sohn haben. Das ist ein grosses Geschenk. Jetzt möchte ich noch still werden und noch einmal beten. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich aus tiefstem Herzen. Wir wollen dich anbeten heute Abend. Ach, du hast uns so beschenkt, Vater im Himmel. Du hast uns deinen einzig geborenen Sohn geschenkt. Und wir haben ihn und durch ihn dich. Und Vater, du hast dich uns offenbart durch den Sohn. Und dafür preise ich dich. Und jetzt siehst du, in was für einer Situation wir leben. Du siehst die Angst der Menschen. Und ich flehe dich an, hilf. Herr, erbarme dich. Herr, wir freuen uns, wenn dann diese Seuche, dieses Corona weg ist. Und wir bitten dich darum, hilf. Und jetzt, Herr, möchte ich mich unter die Zucht des Heiligen Geistes stellen. Hilf mir, ich will nichts zu viel sagen. Aber bitte auch kein Wort zu wenig, Herr. Wir stehen jetzt einfach vor dir und wir möchten dir begegnen, Herr. Dich sehen in deiner ganzen Schöne. Und trotz Corona, du sitzt im wunderbaren Thronsaal. Du bist unser Fürsprecher, unser Advokat. Herr Jesus, du vertrittst uns und wir dürfen auf dich blicken. Herr, begegne uns in dieser Abendstunde. Und aller Ruhm und alle Ehre gehört dir ganz allein für Zeit und Ewigkeit. Amen. Meine lieben Freunde, es gibt einen Vers im Neuen Testament, einen Vers, den die allermeisten auswendig wissen und auswendig kennen. Es ist das Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber Freunde, jetzt die zwei nächsten Verse, der Vers 17 und 18, die werden sehr oft dann eigentlich übersprungen, Freunde. Und das ist sehr schade, weil hier der Herr etwas Gewaltiges sagt. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt. Freunde, eine Negation. Jetzt sagt er nicht, warum er ihn gesandt hat, sondern er präzisiert, warum er ihn nicht gesandt hat. Das ist so etwas ganz Gewaltiges. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte. Und hier haben wir für das Wort Welt Kosmos. Er ist nicht gekommen, um diesen Kosmos zu richten, Freunde, sondern dass die Welt, der Kosmos, durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denn Gott, das ist der Vater, hat seinen Sohn Jesus nicht gesandt in den Kosmos, in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Und Freunde, welch eine Zusage! Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Eine zweite Negation. Ist das nicht fantastisch? Ich bin so glücklich, Freunde. Und ich möchte heute Abend mit euch einiges reden über dieses kleine Wort selig. Selig, glücklich, glückselig. Meine lieben Freunde, Makarios. Das hat so eine tiefe Bedeutung, so etwas Wunderbares, wenn wir das sehen, was Gott da tut. Meine Freunde, es ist ganz herrlich, wenn ich jetzt die Apostelgeschichte aufschlage. In dem Moment möchte ich da im 17. Kapitel eine wichtige Stelle lesen, die auch darüber spricht. Apostelgeschichte, Kapitel 17, und hier lese ich den Vers 30 und 31. Da steht Folgendes. Das sind große Kapitel. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Welch ein Wort. Ich bin so dankbar, dass das in der Bibel steht. Wisst ihr, ich denke jetzt an diese Millionen und Abermillionen Chinesen, die den Namen Jesus nie gehört haben. An die Inder, die auf der Straße auf die Welt kommen und dann plötzlich auf der Welt wieder, auf der Straße wieder sterben. Die haben den Namen noch nie gehört. Meine Freunde, Gott hat die Zeit der Unwissenheit oder die Unwissenheit übersehen. Wir haben es mit einem wunderbaren, gerechten Gott zu tun. Es gibt nicht einfach Pauschalhölle. Nun aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Metanoia, umsinnen. Und Freunde, jetzt haben wir wieder etwas ganz Besonderes. Durch das Internet geht das Evangelium jetzt über die Welt. Sie können es gar nicht genau jetzt abstellen in diesen Ländern, wo sie mit dem Christentum nichts zu tun haben wollen, sondern, meine lieben Freunde, Gott tut ein schnelles Werk. Das Evangelium, die Verkündigung, die marschiert, es geht vorwärts. Menschen werden gläubig. In Asien haben wir Erweckungen, Freunde. In Afrika ebenfalls. Sie haben diesen Wohlstand noch nicht, den wir haben. Und jetzt gebietet er allen Menschen an allen Enden, Freunde der Welt, Buße zu tun, umzusinnen. Metanoia, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, einen Tag, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Meine lieben Freunde, einen Tag. Und dieser Tag kommt. Und ich sage euch, wir gehen mit riesigen Schritten diesem Tag entgegen. Wir leben tatsächlich in der Endzeit. Ich meine, dass das jeder heute sieht und wahrnimmt, was in dieser Welt los ist, Freunde. Jesus kommt. Und jetzt an einem Tag wird er richten durch einen Mann. Durch einen Mann. Freunde, und dieser Mann ist unser Erretter, unser Erlöser. Dieser eine Mann, dem hat Gott, der Vater, alles Gericht übergeben. Und dieser eine Mann wird mit Gerechtigkeit richten. Wir haben einen großartigen Herr Jesus. Und es kommt darauf an, was du mit diesem Sohn machst. Freunde, der Heilige Geist macht uns diesen Sohn groß und erinnert uns, das ist etwas ganz Wichtiges. Also, meine Freunde, an einem Tag wird ein Mann, nur einer, ein Mann richten, das ist Jesus Christus. Er ist der Messias. Freunde, es gab zwei Wunder, die den Messias als der Gesalbte, der Erwartete, den Erlöser gezeigt haben. Das erste große Wunder ist, dass ein Blindgeborener sehen wird. Nicht einfach ein Blinder, sondern, Freunde, ein Blindgeborener. Und das ist eine ganz große Sache gewesen, als das passiert ist, unwahrscheinlich, stellt euch einmal vor. Jetzt konnte dieser Blindgeborene plötzlich sehen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die konnten das nicht fassen. Sie haben ganz genau gewusst, das wäre ein Zeichen für den wahrhaftigen Messias. Und jetzt haben sie den gefragt, was ist denn los, warum siehst du jetzt plötzlich? Und er sagt, ja, der hat mich sehend gemacht. Und dann haben sie die Eltern geholt und haben gesagt, hört mal, ist das wirklich euer Sohn? Jawohl. Ja, ist er wirklich blind geboren? Ja, der ist blind geboren. Und dann fragen sie die Eltern, ja, warum kann der jetzt sehen? Stellt euch mal vor. Diese Schriftgelehrten, passt auf. Und jetzt hat er sie dann gefragt, er sollte sich immer wiederholen und die Geschichte noch einmal wieder erzählen. Und dann fragt er sie, wollt ihr auch seine Jünger werden? Und jetzt werden die wütend und sagen, du bist in Sünde geboren und willst uns belehren. Wir wissen, was Mose ist, aber diesen kennen wir nicht. Und er sagt, ja, komisch, dass ihr den nicht kennt, der so ein Wunder tun kann. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Gewaltig, Freunde, gewaltig. Und jetzt kommt ein zweites Wunder. Als Ausweis für einen Menschen, dass er der Messias ist. Ein Toter soll auferstehen. Und Jesus hat die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt. Aber da haben die gesagt, naja, die war sicher nur scheintot. Freunde, der Jüngling zu Nain, diese Witwe. Und jetzt trägt sie ihren einzigen Sohn zu Grabe und jetzt kommt dieser junge Nazarener und er stoppt diese Prozession da. Und er geht zum Sarg. Und meine lieben Freunde, jetzt sagt er dieser Frau, weine nicht, sei nicht traurig. Und er erweckt ihn und gibt ihn der Mutter zurück. Und das auch haben die gesagt, naja, der ist auch nicht tot gewesen. Der war auch mit Sicherheit nur scheintot. Aber jetzt, meine Freunde, jetzt bei diesem anderen konnten sie es nicht sagen. Das war nun ausgeschlossen. Und ich möchte das einmal aufschlagen, meine lieben Freunde. Es ist so ein wichtiger Text. Und ich werde nicht müde, diesen Text immer wieder neu zu zeigen und zu lesen. Meine Freunde, im Johannesevangelium Kapitel 11, da lesen wir diese gewaltige Geschichte. eine befreundete Familie. Freunde, dort konnte er mit seiner ganzen Belegschaft, soll ich das so ausdrücken, kommen. Da war eine Frau, die hat sich Mühe gegeben, das war die Martha. Die hat gekocht und die hat alles getan und ganz wunderbar. Aber da war noch die andere Schwester, das kennen wir, diese ganze Geschichte, Freunde. Da war die Maria. Wenn der Herr Jesus kam, dann war die einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Die saß zu seinen Füßen und die lauschte und die wollte jedes Wort aufnehmen in ihrem Herzen. Das war eine Brautseele und wir kennen die Geschichte, wie dann diese Martha plötzlich auftauchte und sagte, du hör mal, könntest du meiner Schwester nicht sagen, dass sie es auch jetzt hilft und so weiter. Und dann sagt der Herr, Martha, Martha, du machst dir viel zu schaffen. Maria hat das bessere Teil erwählt. Ich weiß nicht, ob die Martha das ganz begriffen hat. Ich werde sie im Himmel mal fragen. Martha, Martha. Maria hat das bessere Teil erwählt. Ich will die Geschichte nicht wiederholen und euch sagen, was der Prediger sagte. Vor dem Mittagessen sei ihm die Martha zwar lieber, aber nach dem Mittagessen die Maria. Ich wollte es euch nicht sagen. Oder nicht wiederholen, Freunde. Aber wisst ihr, jetzt geht es mir um dieses Gewaltige. Was da geschah. Die Schwestern ließen ihm sagen, derjenige, den du lieb hast, ist krank. Und die beiden Freunde, die waren sicher, die Martha und die Maria, jetzt wird er kommen. Und sie wussten, was er für Wunder tut und getan hat. Und sie wussten, wenn der kommt, wird er unseren Bruder, den Lazarus, er hat ihn ja lieb, den wird er gesund machen. Und Freunde, jetzt die große Enttäuschung. Er kam nicht, sondern er blieb dort, wo er war. Und sagt er noch etwas? Komisches dann, dieser Lazarus schläft. Und dann sagen die Jünger ja, wenn der schläft, dann geht es dem besser, dann wird er ja gesund. Dann sagt er ihnen, nein, er ist gestorben, er ist tot. Und Freunde, jetzt macht er sich auf und kommt in diesen Flecken da. Und jetzt kommt die Martha. Meine lieben Freunde, enttäuscht. Und wisst ihr jetzt, es ist kein Vorwurf, aber sie wollte ihm doch etwas sagen. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und jetzt lehrt er sie und sagt, du hör mal, dein Bruder soll auferstehen. Das wusste sie als gläubige Jüdin. Ah, das weiß ich wohl, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Das weiß ich wohl. Und jetzt offenbart sich dieser Jesus, indem er sagt, du hör mal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und du wirst noch Größeres sehen. Und jetzt kommt die Maria. Und sie sagt ihm dasselbe. Ich weiß nicht, ob die Martha jetzt schon wieder zurückgelaufen ist oder zum Grab vorausgelaufen ist. Und sie sagt auch wieder dasselbe. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Freunde, manchmal gibt es Dinge, die kannst du nicht verstehen. Das verstanden die zwei nicht. Und jetzt kommt er zum Grab. Und jetzt betet er. Vater, du erhörst mich. Ich bete jetzt, dass sie glauben. Und er befiehlt, den Stein wegzunehmen. Und die Martha sagt, du. Er riecht schon. Er ist schon 4 Tage da, in dieser Gruft. Und jetzt ruft Jesus laut: Lazarus, komm heraus. Und er kommt. Freunde, das zweite gewaltige Wunder ist geschehen. Jetzt konnten die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, das waren die, die da mit den Griechen mitmachten, die Modernisten, Freunde, und die Pharisäer, das waren die anderen, die konnten nichts mehr sagen. Die ganzen Priester, sie konnten nichts mehr sagen. Ein Blinder war sehend geworden, ein Toter ist auferweckt worden. Meine lieben Freunde, es ist gewaltig. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und jetzt möchte ich einmal euch zeigen, in dieser Endzeit, wo wir den Herrn Jesus brauchen, wo so viele auch gläubige Menschen Angst haben. Und jetzt will ich dir zeigen, was dieser Jesus alles tut, jetzt auch in dieser heutigen Zeit. Und zwar lese ich das im Römerbrief. Da steht immer und immer wieder dasselbe. Es steht immer wieder er. Römerbrief, Kapitel 8, und da lese ich von Vers 29 an. Welche er, das ist Jesus, zuvor gesehen hat, ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber verordnet hat, ausersehen hat, die hat er auch berufen. Welche er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Stell dir mal vor, seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Er macht dich gerecht. Jesus. Welche er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Du bist ein Gemachter, ein herrlich Gemachter. Weißt du das? Was wollen wir nun nie zu sagen? Ist Gott für uns? Wer mag wieder uns sein, Fragezeichen. Aber jetzt lasst es mich einmal anders sagen. Freunde, ich möchte dieses Fragezeichen, das es im Urtext ja nicht gibt, das möchte ich einmal anders setzen. Ist Gott für uns? Fragezeichen. Ist er das? Meine Lieben, bewegen wir uns so, dass er uns segnen kann? Gehören wir zu dieser kleinen Herde, die nicht Angst hat? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Sind wir geborgen, wisst ihr? Ruhig. Wissend, Jesus sitzt auf dem Thron und sein Reich wird kommen und sein Wille wird geschehen, so wie im Himmel, also auch auf Erden. Und dann sage ich und bete: Herr, und hilf diesen armen Menschen, die verfolgt werden. Und ich sage euch, er tut's. Er tut's. Und er hat seinen Kindern immer geholfen. auch einem Hus, als er verbrannt wurde, hat er gesungen und Gott gelobt und gepredigt, Freunde, bis zuletzt. Hat keine Schmerzen gehabt, sonst wäre das unmöglich gewesen. Und dieser Mann, der hat ja ein prophetisches Wort ausgesprochen. Heute bratet ihr eine Ente, aber es wird ein Schwan kommen, den werdet ihr nicht verbrennen können. Und der Schwan kam, meine Freunde. Der Schwarm war Dr. Martin Luther. Ich habe etwas Interessantes bekommen, Freunde. Pass auf. Ein Luthertext. Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt. Ja, das stimmt, ne? Das können wir nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Das können wir verhindern. Aber Freunde, warum bringe ich das? Wisst ihr, das ist im Bund gekommen vom 9. November 2021, also am 9. November. Und wisst ihr, jetzt steht etwas ganz Komisches. Martin Luther, deutscher Augustinermönch und Theologieprofessor. Dass das der Reformator war, dass durch ihn die Reformation gekommen ist, meine lieben Freunde, die Freiheit, das wissen die nicht mehr, das wollen die gar nicht mehr wahrhaben. Der Bund hier von Bern, das sind Zeichen der Zeit, meine lieben Freunde. Und Gott tut jetzt ein schnelles Werk, glaubt es mir. Jetzt haben wir den Riss zwischen denen, die am Worte Gottes bleiben wollen. Ach, meine lieben Freunde. Und die anderen, ach, die eigentlich kaum mehr existent sind. Stellt euch mal vor, wir haben einen Mann, der ist sehr bekannt, hat eine Tochter. Dieser Tochter hat er das Geschäft übergeben. Dieser Mann war Bundesrat. Man hat ihn abgewählt. Wie heißt er? Blocher. Freunde, seine Tochter ist aus der protestantischen Kirche ausgetreten. Blocher selbst, der Vater, der Blocher, der gewesene Bundesrat, hat gesagt, ich bin noch dabei, ich bin noch in der Kirche, sein Vater war ja Pfarrer. Aber dann hat der Mann gesagt, ich habe es gehört, diese Kirche wäre eigentlich überflüssig. Freunde, was bedeutet das? Es gibt so viele, die da nichts mehr glauben, Freunde. Aber ich möchte sagen, alle diejenigen in dieser Kirche, die gläubig sind als Pfarrer und nicht nur pfarrherrlich leben, das sind meine Brüder. Und die unterstütze ich, wo ich nur kann. Für die bete ich. Denn Freunde, die haben es nicht leicht. Glaubt es mir. Und Gott sei Lob und Dank, wenn es ab und zu noch einen gläubigen Mann gibt, der auch die Kinder unterrichtet, der Konfirmandenunterricht gibt, der noch Jesus sieht und Jesus auf den Thron setzt, Freunde. Gott sei Lob und Dank, die gibt es. Und 200 Pfarrer haben gesagt, nein, wir werden Homosexuelle und Lesben nicht trauen. Wir werden die nicht trauen. Wir machen nicht mit dieser Ehe für alle. Das sind meine Brüder. Und die wollen wir unterstützen. Aber das sind alles Zeichen der Zeit. Gottes Kinder, macht euch bereit. Maranatha, unser Herr, kommt. Meine Freunde, er. Er ist in deinem Leben Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er hat in dir das gute Werk begonnen. Er wird's vollenden. Vertrau ihm. Und wenn du ihn anbetest und sagst, dein Name werde geheiligt, dann setze seine Namen ein. Elohim, dieser dreieinige Gott, der sich dir offenbart als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser Yahweh Tzidkenu, dieser Yahweh Shalom, er ist der Herr des Friedens. Er ist der Herr, der die große Ruhe schafft, der auch in dir Ruhe schenkt, dass du dich geborgen fühlst in der Hand dieses wunderbaren Herrn Jesus. Das ist mein Wunsch. Und ich möchte jetzt, meine Freunde, im Johannesevangelium, im Kapitel 1, noch etwas Besonderes lesen. Johannes, Kapitel 1, und hier lese ich von Vers 11 an. Da steht Folgendes. Er, der Sohn Gottes, kam in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Freunde, jawohl, das war damals das Volk Israel. Meine lieben Freunde, die haben ihn nicht erkannt. Die Seinen nahmen ihn nicht auf, aber meine lieben Freunde, die ganze Welt ist sein Eigentum. Er kommt heute, er kommt durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist Gottes macht dir diesen Sohn groß. Meine Freunde, in ihm drin sind wir, er ist unser Lebenselement. Wir beten ohne Unterlass, wir freuen uns in dem Herrn auf allen Wegen. Wir werden aufgefordert, freut euch und freut euch. Eure Lindigkeit, eure Gütigkeit, lasst kund werden allen Menschen. Und dann kommt dieses kleine Sätzlein, der Herr ist nahe. Vergiss das nicht, er ist nahe. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität. Oder wie meine Luther übersetzt, Macht. Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und jetzt denke ich an einen fantastischen Evangelisten, meine lieben Freunde, an Dr. Billy Graham. Der hat gesagt, das ist ein Akt des Willens. Wie viele ihn aber aufnahmen. Es steht nicht, wie viele. Aber alle, ein jeder, der ihn aufnahm, denen gab er Autorität, Macht, ein Kind Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben, welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das sind die Wiedergeborenen, meine lieben Freunde, zu einer lebendigen Hoffnung. Nicht ein bisschen religiös, nicht so ein bisschen fromm angehaucht, nicht so ein bisschen, meine lieben Freunde, nein, dann lieber kalt, ich sage es dir, lieber kalt als lau, denn die speit er aus seinem Munde. Entweder heiß oder kalt. Und die Kalten, die können gewonnen werden, aber die Lauen, ach Freunde, das ist es nicht. Möge Gott mir die Gnade schenken, dass mir das klar wird. Wer das Reich Gottes nur so nebenbei betreibt. Freunde, sie sind verflucht. Wer das Wort Gottes, das Evangelium lässig betreibt. Wisst ihr, alles, was vorher kommt, vor dem Reich Gottes, ist ein Götze. Glaubt es mir. Wie viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, die ihr Leben dem Herrn Jesus geweiht haben, die sein Wort verstanden haben, trachtet am Ersten. Das sage ich viel und oft. Und ich werde es noch viel sagen. Trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles das, was ihr braucht, das wird euch zufallen, Freunde. Wir haben einen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und er will uns segnen, er will uns helfen. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein Akt des Willens. Und Billy Graham sagt noch mehr, ausgerechnet aus dem Glutherd unserer Leidenschaften. Freunde, der Herr macht uns frei. Sag es ihm. Aus dem Glutherd unserer Leidenschaften. Und deshalb sagt er so wunderbar, ich heilige mich selbst für sie. Freunde, er tut alles, aber setz dich ihm aus. Nimm ihn auf als deinen Heiland. Was ist dir der Sohn? Der Sohn des lebendigen Gottes. Freunde, ich will euch etwas sagen. Ohne ihn möchte ich keinen Tag leben. Und ich sage ihm immer, Herr, hilf mir doch, dass ich nicht nur predige, wisst ihr? Ich kann predigen. Aber wisst ihr, Freunde, ich muss das, was ich predige, ausleben. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Freunde, jetzt plötzlich habe ich es mit diesem Wort Agape zu tun. Dieses Wort, diese Liebe, die alles glaubt, alles hofft, alles duldet. Nimmer mehr aufhört, meine lieben Freunde, das können wir nicht. Das muss dir geschenkt werden. In jedem Fall wieder neu. Das ist Gott. Gott ist Liebe. Gott ist Agape. Er will in dir drin wohnen. Der Vater und ich, wir werden Wohnung in euch machen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Vater und der Sohn wohnt in dir, und wenn du jetzt angefochten wirst, ne? Und du denkst, Herr, jetzt entlasse mich einmal für eine halbe Stunde, ne? Ich will dir etwas sagen, er entlässt dich nicht. Nein, das klappt nicht. Klappt nicht. Ich habe es einmal versucht. Auf der Autobahn, da hat mich einer wahnsinnig gemacht. Gehupt, geblinkt, mir den Stinkfinger gezeigt, den Vogel. Und dann hat er mir gezeigt, ich soll rauskommen, ne? Beim nächsten Ding rauskommen. Da habe ich gedacht, na ja, da gehe ich raus, ne? Ja, der hat mich da rauszitiert. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt entlass mich 10 Minuten. Freund, er entließ mich nicht. Als ich ausstieg, stieg der auch aus. Und jetzt war das ein Männlein. Und als er mich sah, stieg er wieder ein und fuhr los. Und ich war so dankbar, Freunde, dass mich der Herr nicht entlassen hat, ne? Dass es nicht drauf ankam und dass der Kerl ging. Freunde, das ist so wichtig, wisst ihr, dass wir das dann praktizieren. Ich kann es nicht. Ich muss es aber erbitten. Von Fall zu Fall wieder neu. Helf mir dabei. Und ich helfe euch, ich bete auch für euch, dass wir es wirklich können. Meine Lieben, ich will zum Schluss kommen. Ich habe noch eine Stelle im Römerbrief. Und zwar Kapitel 10. Da lese ich einmal von Vers 8 an. Übrigens, dieser Römerbrief ist so etwas Fantastisches. Ich habe ihn einmal, und ich wollte ein Seminar machen über diesen Römerbrief, und das habe ich gemacht in Davos, Freunde, in einem schönen Hotel. Und da habe ich diesen Römerbrief 3-mal hintereinander durchgelesen. Und jedes Mal war dieser Brief mir wieder groß. Die ganze Dogmatik, die ganze Lehre, Freunde, die ganze Schau über Israel und die Nationen, über die Juden und Nichtjuden, über das, was da alles drinsteht und dann die Heiligung. Oh, Freunde, ganz wunderbar. Also Römerbrief Kapitel 10. Und ich lese hier von Vers 8 an. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das Wort Gottes, die Wahrheit, Freunde. Jetzt pass auf. Dies ist das Wort vom Glauben, da wir predigen, welches wir verkündigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesum, dass er der Herr sei. Und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Selig. Ich habe euch gesagt, ich muss heute Abend einmal über dieses Wort, über dieses Makarios reden. Dann wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, denn die Gerechtigkeit Jesu wird dir angerechnet. Und so du mit dem Munde bekennst, so wirst du glückselig. Selig. Ist das nicht fantastisch? Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, das heißt Griechen, das sind nicht Juden. Es ist allerzumal ein Herr. Und das ist dieser eine Mann, der richten wird. Der Vater hat ihm das ganze Gericht übergeben. Einer Herr, ein Herr. Reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Selig. Meine Lieben, ich möchte euch einmal ganz kurz sagen, was dieses selig Makarios bedeutet. Es bedeutet etwas Gewaltiges. Es bedeutet, Freunde, Errettung. Makarias bedeutet Befreiung, Sicherheit, Bewahrung, Heilung. Und Gesundheit. Und meine lieben Freunde, dieses Wort Errettung, glückselig, gerettet, ist etwas Besonderes. Es bedeutet, dass du errettet geworden bist. Der Gläubige ist errettet geworden. Zweitens, der Gläubige wird beständig neu errettet. Wisst ihr, Freunde, wir leben heute, ich werde heute angefochten. Und meine Lieben, wisst ihr, wir leben in dieser Welt und Jesus hat von dieser Welt gesagt, dass dieser Gott der Welt der Teufel ist. Der Fürst dieser Welt ist der Feind. Du wirst jetzt angefochten. Und da steht jetzt, wir werden beständig neu errettet. Das heißt Makarios. Und Freunde, der Gläubige wird gerettet werden in der Zukunft. Du wirst auch morgen errettet. Hab keine Angst. Du hast einen Erretter. Er hat dich errettet. Er errettet dich heute. Und er errettet dich zuletzt. Das ist unser Herr Jesus. Und das ist so etwas Herrliches. Wer ihn hat, der hat. Und Freunde, jetzt, in dieser Endzeit, brauchst du ihn mehr als je zuvor. Und deshalb, weil die ganze Welt zum Babylon wird. Die ganze Welt ist verwirrt. Verwirrt. Freunde, die Menschen begreifen es nicht mehr. Jetzt heute, sie begreifen es nicht mehr. Wisst ihr, mit diesem Corona? Man kann es nicht mehr verstehen. In Deutschland sind doch schon so viele, viele Prozente, gegen 80% geimpft. In der Schweiz sind es auch schon relativ viele doch schon, noch nicht alle, aber doch viele geimpft. Jetzt sind doch diese anderen, die nicht geimpft sind, nicht der Grund, dass wir heute die höchste Zahl haben, Freunde, die höchste Sache. Es war noch nie so schlimm mit den Ansteckungen, noch nie wie heute. Freunde, das stimmt doch etwas nicht. Aber du wirst errettet, glaubt es mir. Das ist wunderbar. Babylon. Am nächsten Sonntag werde ich über Babylon sprechen. Dieses Babylon wird fallen. Nächsten Sonntag mache ich weiter mit der Offenbarung. Heute wollte ich euch noch zeigen, dass du jetzt Jesus brauchst, den Sohn Gottes, der dir hilft, der dich rettet, errettet hat, retten wir, erretten wird. Jesus, Jesus. Ihm sei alle Ehre. Amen. Vater im Himmel, ja, wir sind glückselig geworden durch den Glauben an dich, weil wir glauben dürfen, dass du auferstanden bist am dritten Tag, dass der Vater dich auferweckt hat, dass du lebst und dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Herr, ich preise dich und ich möchte dir auch danken, dass du ein Jesus heute Abend hierher gelockt hast wieder durch deinen Heiligen Geist. Und Herr, ja, du, in denen er das gute Werk begonnen hat, wird er es vollenden auf den Tag seiner Zukunft. Du bist der Retter. Ich bete dich an, Herr Jesus. Salbe uns mit frischem Öl, mit einer neuen Salbung und offenbare uns dein kostbares Wort und mach uns frei, Herr, frei aus dem Glutofen der Leidenschaften. Du machst uns frei. Wer seine Sünden bekennt, dann ist er gerecht und vergibt uns unsere Sünden und macht uns rein von aller Untugend. Hilf, dass wir von dir lernen, sanftmütig zu sein. Lernet von mir, denn ich bin, du bist es gewesen und du bist es. Du bist sanft und von Herzen demütig. Dir sei Lob und Dank. Halleluja. Amen. Meine Freunde, am nächsten Sonntag kommen wir zum Ende der Gerichte in der Offenbarung, zu den Schalen, Zornschalen, und die hören auf. Und dann kommen wir zu diesen wunderbaren Kapiteln des Endes. Freunde, ich freue mich auf nächsten Sonntag und dass wir eben mit der Offenbarung jetzt weitermachen können. Und jetzt stehen wir noch auf zusammen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Herr, du erleuchtest uns. Du begleitest uns. Herr Jesus, wir kennen das Ziel. Und wir sind unterwegs. Halte uns fest. Herr, um deines Namens willen. Alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein. Für Zeit und Ewigkeit. Amen. Amen. Kommt gut heute, ihr Lieben. Lob und Dank.